HR Info. Engel fragt.
Mit Philipp Engel. Vollgas zu geben, das scheint vielen Menschen einen Kick zu geben, ob mit dem Motorrad den Feldberg rauf, mit dem Mountainbike durch den Wald heizen oder mit Tempo 200 auf der Autobahn. Geschwindigkeit fasziniert. Aber warum gehen viele Menschen eigentlich derart ans Limit, dass sie sich und andere gefährden? Brauchen wir mehr Verbote, Tempolimits, Streckensperrungen? Was ist der Reiz am Rasen und ab wann wird's kriminell? Das sind die Fragen, die mich heute interessieren bei Engel fragt. Heute sind wir im Taunus unterwegs, ein Paradies für Wanderer, Fahrradfahrer und Erholungssuchende, die vor allem am Wochenende in den Taunus pilgern, um hier in aller Ruhe zu entschleunigen. Doch mit der Ruhe und der Entschleunigung ist das so eine Sache. Denn gerade der Feldberg ist auch bei Motorradfahrern ein beliebtes Ausflugsziel, weil es hier so viele schöne, kurvige Sträßchen gibt. Unter den Bikern sind auch echte Speed-Junkies, die von der kurvenreichen Landstraße magisch angezogen werden. Eigentlich gilt hier Tempo 80. Im Internet wird stolz dokumentiert, was manche davon halten. Ich schaue mir ein Video an, auf dem wir den Tacho einer Rennmaschine sehen. 180 Stundenkilometer den Feldberg hoch. Ein anderer überholt mit hoher Geschwindigkeit einen Rennradfahrer. Und zwar rechts. Zwischen Leitplanke und Fahrradfahrer jeweils nur wenige Zentimeter. Ein Verhalten, das für reichlich Lärm, grenzwertige Situationen und viel Wut sorgt. Auch weil hier im Taunus immer wieder schlimme Unfälle passieren. Unfälle, bei denen nicht nur Motorradfahrer sterben, sondern auch die Leben von Menschen zerstört werden, die hier einfach nur zufällig und ganz friedlich vorbeigefahren sind.
Der erste Gedanke war, Scheiße, es knallt. Ich war der festen Annahme, ich bin tot.
Am 1. November 2017 ist Melanie Schösser auf dem Weg nach Hause. Das Wetter ist gut, auf der Landstraße sind viele Motorradfahrer unterwegs.
Mir kam in einer Kurve mit einer immensen Geschwindigkeit ein Motorradfahrer entgegen. Er ist frontal in meine Scheibe geknallt, direkt vor meinem Kopf. Ja. Und dann verstorben. Ich dachte, ich sterbe, habe ganz laut geschrien. Als ich realisiert habe, das Auto stinkt, bin ich ganz schnell ausgestiegen und konnte nicht fassen, dass ich lebe.
Es passiert auf einer kurvigen Landstraße zum Feldberg. Melanie Schösser fährt täglich an der Unfallstelle vorbei. Es ist ihr Weg zur Arbeit. 80 Stundenkilometer sind hier erlaubt. Ihr Unfallgegner war mit ca. 150 Stundenkilometern unterwegs.
Der Motorradfahrer hat vor der Kurve ein Taxi überholt und weil er so immens schnell war, hat sie ihn aus der Kurve rausgedrückt und er hat es nicht zurückgeschafft auf seine Fahrbahn. Und so sind wir kollidiert.
6 Monate lang war Melanie Schösser krankgeschrieben. Arbeiten mit den Händen 2 Monate lang unmöglich. Die Hände ließen sich einfach nicht mehr öffnen, da sie mit ihnen die gesamte Wucht des Aufpralls abgefedert hatte. Schösser stand unter Schock, hatte ein Schleudertrauma.
Ich hatte blaue Flecken von hier unten über beide Arme bis oben hin im Gesicht, am Oberkörper, quer über die Stelle, wo der Gurt war. Die Füße haben wehgetan, es hat eigentlich der ganze Körper wehgetan.
Wieder und wieder schaut sich Melanie Schösser die polizeilichen Unfallfotos an, gemeinsam mit ihrem Mann. Lange Zeit macht sie sich Vorwürfe, ob sie den Unfall nicht hätte irgendwie verhindern können.
Man denkt sich, wäre ich länger im Geschäft geblieben, wäre ich 2 Sekunden später losgefahren, hätte ich eher bremsen können. Hat man was falsch gemacht, bin ich jetzt schuld, habe ich jetzt verursacht, dass ein Mensch tot ist.
Wenn Melanie Schösser nach dem Unfall in ihr Auto stieg, konnte sie nicht losfahren. 6 Monate lang war für sie selbstständiges Fahren unvorstellbar. Nur als Beifahrerin traute sie sich ins Auto und auch nur dann, wenn ihr Mann sich hinters Steuer setzte. Und trotzdem, bei jeder Fahrt erlitt sie Panikattacken.
Bei jeder Begegnung, egal ob es ein Motorrad war oder ein Bus oder ein Pkw, hat man Luftnot. Also der Buskorb drückt sich richtig zusammen. Man hat hier einen riesen Kloß hängen. Das krampft sich alles zusammen. Das fängt im Bauch an, streckt nach oben. Man hat das Gefühl, man bekommt einen Herzinfarkt. Ja, ich habe ja auch in dem Moment gedacht, ich sterbe. Und genau das durchlebt man immer wieder. Bei jedem Auto, was einem entgegenkommt, dann denkt man 20 Mal, ich sterbe jetzt.
Ihre Panikattacken wurden verursacht durch eine sogenannte posttraumatische Belastungsstörung. Mit einer speziellen Traumatherapie versucht Melanie Schösser, den Unfall und ihre Erinnerungen Stück für Stück aufzuarbeiten. Die Bilder des toten Mannes auf der Straße aber gingen ihr nicht aus dem Kopf. Sie wollte wissen, wer war das, der da gestorben ist, warum ist er so geheizt? Sie wollte die Bilder des Toten durch lebendige Bilder ersetzen und traf den Vater und den Bruder des Opfers.
Mir hat es eben geholfen, den Mensch danach kennenzulernen, als die Familie mir erzählt hat, wie er so war. Nämlich, es war ein lebensfroher Mensch, der war sozial engagiert, hat mit schwer erziehbaren Jugendlichen gearbeitet. Es war ein extrovertierter Typ, er hat alles sehr extrem gemacht. Ja? Er ist zum Beispiel Ski gefahren, Snowboard gefahren und er hat alles immer extrem bis ans Limit gemacht. Und ja, dann wundert es mich auch nicht, dass er so Motorrad gefahren ist.
Das Gespräch mit der Familie tat ihr gut. Und auch deren Anteilnahme. Sie waren nicht nur völlig verzweifelt wegen des Todes ihres Sohnes, sondern ebenso fassungslos über seine Risikobereitschaft.
Sie haben sich schuldig gefühlt, weil ihr Sohn jemand anders verletzt hat durch diese riskante Fahrweise. Und ja, sie haben ein schlechtes Gewissen gehabt. Sie haben sich einfach miserabel gefühlt.
Heute traut sich Melanie Schösser wieder hinters Steuer. Aber Autofahren ist für sie nicht mehr wie früher.
Ich bin früher unheimlich gern Auto gefahren. Ich hatte Spaß, ich war entspannt, es war einfach schön. Jetzt habe ich einfach immer Angst.
Der Unfall war für sie die größte seelische Verletzung in ihrem Leben, sagt Melanie Schösser. Wirklich wütend auf den Motorradfahrer ist sie nicht. Was aber bleibt, ist ihr komplettes Unverständnis dafür, warum Menschen öffentliche Straßen als Rennstrecken missbrauchen. Dieses Unverständnis teilt Melanie Schösser mit vielen Anwohnern hier im Taunus. Am Ortseingang von Arnoldshain-Hegewiese bin ich mit einigen von ihnen verabredet. Ihre Häuser liegen Luftlinie 100 Meter hinter der Lieblingsstrecke der Biker. Am meisten gehen ihnen jene Raser auf die Nerven, die stundenlang immer dieselbe Strecke rauf und runter heizen, erzählen sie mir. Seit Jahren fordern sie deshalb, bestimmte Straßenabschnitte im Taunus für Motorradfahrer zu sperren.
So, sie sind die Anwohner hier.
Aus der Hegewiese, das ist richtig.
Genau.
Direkt an der Rennstrecke sozusagen.
Ja, das muss man leider sagen. Wir sind sehr betroffen von der ganzen Sache. Es werden teilweise Rennen hier gegeneinander gefahren. Wir können mit Kindern, Hunden und so weiter teilweise gar nicht über die Straße gehen. Es wird auf der Abbiegespur noch überholt, die Autos. Man wird fast überfahren sozusagen. Es ist sehr gefährlich.
Und die fahren hier über 140, 150 entweder hoch oder runter. Und das ist nicht mehr auszuhalten. Die Polizei ist machtlos. Die fragt dann nach Kennzeichen. Kennzeichen kann ich 200, 300 Meter nicht sehen.
Der Naturpark Taunus wird zum Albtraum-Taunus durch die Motorradfahrer. Und solange da nichts geschieht, jedes Wochenende 8-mal Krankenwagen, Feuerwehr, Polizeiautos wegen der großen Unfälle.
Was kriegen Sie denn an Unfällen so mit als Anwohner?
Naja, wir sind häufig ja diejenigen, die am ersten vor Ort sind. Und das sind natürlich Bilder, die auch im Kopf bleiben. Wenn Körperteile wirklich auch abgerissen sind oder die Leute sehr viel Blut eben verlieren, wo man wirklich auch die einzelnen Sachen suchen muss, wo liegt das Motorrad und so weiter, bis denn die anderen Einsatzfahrzeuge da sind, das ist natürlich sehr belastend.
Das Problem ist, es wird schon sehr viel kontrolliert. Also stehen dann hier 10, 15 Beamten mit 5 VW-Bussen, also ein enormer personeller und finanzieller Aufwand. Und sobald die weg sind, geht's wieder von vorne los.
Es gibt auch viele Motorradfahrer, die fahren hier sehr zivilisiert hoch. Straft man mit einer Stilllegung oder einer Streckensperrung nicht diese Menschen auch?
Wir reden nicht über Motorradfahrer, wir reden über Verbrecher. Diese Leute sind so schnell, so gefährlich. Und das ist das große Problem.
Wir hören von so vielen Motorradfahrern, die sagen, wir meiden selbst die Gegend hier, weil es unerträglich ist, hier langsam zu cruisen, wenn diese Verrückten hier ihren Sport betreiben. Mhm. Und deswegen temporäre Streckensperrungen haben den Ausgleich schon in sich.
Ich muss ja sagen, ich kann Sie echt verstehen, also aus der Anwohnersicht. Ich würde jetzt aber trotzdem gerne mir noch mal die Sicht der Motorradfahrer reinholen. Und die treffe ich wahrscheinlich oben, ne? am Gipfel, da stehen die.
Am Feldberg.
Das sind vermutlich eher die Vernünftigeren, ne? Die auf eine Tasse Kaffee auf dem Feldberg steuern.
Ah ja, ich werde schon welche finden.
Am Gipfel des Feldberges sieht es aus wie bei einem kultigen Bikertreffen. Ganz schön viele Maschinen für einen Naturpark und ganz schön laut. Ich will wissen, was Sie über die Raser und die Forderungen der Anwohner denken.
Die Anwohner hier rasten ja auch aus. Die würden am liebsten die Strecke gesperrt haben.
Ja, so an sich ja.
Ja, können Sie verstehen?
Ja, ja. Irgendwo schon, ja. Ich fahre zwar selber, ja, aber ich kann es nachvollziehen.
Meiner Meinung nein. Eher die Schilder anpassen, beziehungsweise die Kontrollen. Ja. Also jetzt hier zum Beispiel 60 hoch die Berge, das verstehe ich auch, das funktioniert. Ja. Auch aus den Ortschaften raus, dieses Rausbeschleunigen, das mache ich persönlich jetzt schon gar nicht mehr, weil ich schon gemerkt habe, bei uns, wenn ich zu Hause bin und zum Beispiel beim Grillen oder sowas, so hört man die Maschinen dann auch hinten auf der Landstraße und das ist einfach, das nervt. Man muss das nicht unbedingt so übertreiben. Man kann die Maschine auch anders fahren, dass sie leise fährt.
Ja. Es war schon immer, der Feldberg war schon immer ein Ausflugsgebiet für Motorräder. Und die Leute, die Geschäftsleute in der Gegend leben auch ganz gut davon.
Jetzt gibt es bei aller Faszination ja immer noch die Anwohner, die hier wohnen und die sagen, ihnen ist das echt zu laut und zu wild, was hier abgeht. Können Sie das verstehen?
Nee, überhaupt nicht. Überhaupt nicht, weil ich fahre so schnell, wie man hier fahren darf. Mhm. Ich mache das nicht im ersten Gang, ich schalte dann noch einen Gang höher sogar. Und wenn ich abends mal fahre, kurz vorm Dunkelwerden, dann sehe ich eigentlich Autofahrer, die hier langheizen und wirklich auch sehr laut fahren. Mhm.
Wobei, man muss ja sagen, es gibt schon Motorradfahrer, wahrscheinlich eine kleine Gruppe, die fahren hier echt krass. Also
ja, aber sowas gibt es immer. Also ich sehe das auch bei den Autofahrern. Das sind oft die, die hier in der Umgebung wohnen. Und die haben dann kleine, getunte Autos und die heizen hier hoch. Oder ganze Kolonnen von irgendwelchen großen...
Ich muss sagen, alles sehr nette Menschen hier oben. Und ich kann das verstehen, dass es bestimmt Spaß macht, hier zu fahren. Ich glaube auch, dass die, mit denen ich gesprochen habe, echt vernünftig fahren und das nicht nur behaupten. Trotzdem gibt es hier und andernorts auch viele, die extrem rücksichtslos sind. Leider drängen sich diese Raser nicht vor mein Mikro. Zumindest einen Speedjunkie aber werde ich später noch treffen. Nun gibt es Raser aber ja nicht nur unter Motorradfahrern. Auch Autofahrer treten ja oft und gerne mal so richtig aufs Pedal. Ich bin immer noch im Taunus und zwar jetzt in Schlossborn. Hier will ich wissen, warum Menschen eigentlich rasen, obwohl sie sich und andere gefährden. Dazu bin ich verabredet mit Patrick Grieser, einem Verkehrspsychologen. Der berät Menschen, die den Lappen verloren haben, weil sie zu schnell gefahren sind und dann zur MPU müssen, also in die medizinisch-psychologische Untersuchung, landläufig auch bekannt als Idiotentest. Und Grieser bereitet die Leute darauf vor. Mit den ganz harten Fällen macht er auch Therapie.
Erklären Sie uns das mal. Was ist der Reiz? Warum rasen Menschen?
Also alles, was mit einem Nervenkitzel, so einem leichten Kontrollverlust verbunden ist, wird als angenehm empfunden. Da stößt der Körper Adrenalin aus. Und das ist auch etwas Lustvolles, weil im Endeffekt, man wird klar, man wird ganz ruhig, aufmerksam. Mhm. Und so können Sie auch gegen Stress, wenn Sie jetzt Druck verspüren und fahren schnell, dann zählt eigentlich nur noch die Straße, nur noch das hohe Tempo. Und der Stress ist dann vergessen.
Was sind das für Menschen, die zu Ihnen kommen?
Das geht vom Flugzeugkapitän beispielsweise bis hin zum Polizist oder Anwalt. Also das heißt, das kann man nicht genau sagen, sondern das ist breit gemischt.
Ich habe mich gefragt, ist das eigentlich eher so ein Männerding, das Rasen, oder machen Frauen das auch?
Jetzt so als Verkehrspsychologe muss ich sagen, dass der Anteil der Frauen tatsächlich zunimmt. Früher war das sehr männerlastig gewesen. Es spielt einfach eine Rolle, dass eben, egal ob männlich oder weiblich, eben, wenn ich nicht mit Stress, Druck umgehen kann, wenn ich Zeitdruck habe, wie auch immer, dann neige ich eben zu diesem Verhalten, eben, um da irgendwie wieder runterzukommen.
Wenn ich permanent extrem zu schnell fahre, also Geschwindigkeitsübertretungen mache, dann muss ich ja doch aber auch irgendwie damit rechnen, dass ich mich und andere in Gefahr bringe. Oder ist das denen egal?
Sagen wir es so, das ist eine Fehlwahrnehmung. Das heißt, wenn Raser schwere Unfälle sehen mit Unfalltoten, dann ist es immer so, dass man das sozusagen externalisiert und sagt, ich bin ein sicherer Fahrer, ich habe mein Fahrverhalten unter Kontrolle. Und man erlebt sich immer nur als Zuschauer bei schweren Unfällen, dass man sagt, okay, so schlimm das ist, aber es war vielleicht ein Fahranfänger oder er kann nicht so gut wie ich fahren. Und das ist eben eine katastrophale Fehleinschätzung.
Gerade bei uns in Deutschland hat schnell fahren können, dürfen, viel mit Freiheit zu tun. Ist da auch was dran?
Natürlich, das ist natürlich, Rasen ist auch so ein Autonomiebestreben. Ich denke auch gerade jetzt so in der Diskussion eben mit dem Tempolimit, wenn man das einführt, dann beschränkt man die Autonomie des einzelnen Fahrers und gerade das löst Reaktanz aus, dass man dann...
Das heißt?
Das heißt im Endeffekt, dass die Leute dann gerade sich nicht an Tempolimit 120 halten und eher dann über so Regeln wie, naja, du kannst ja plus 10 km/h mehr fahren, am Ende sind es dann plus 20 oder so, dass dann wesentlich mehr auch Verstöße geben wird.
Das Tempolimit ist ja in der Tat ein sehr emotionales Thema. Wir haben jenseits aller Emotionalität einen Versuch gemacht. Wir wollten wissen, wenn man so richtig Vollgas gibt, ist man dann eigentlich viel schneller am Ziel? Und wenn ja, wie viel schneller? Für diesen Test haben wir uns eine Vergleichsstrecke herausgesucht und außerdem noch Markus und Martin, zwei befreundete Autofahrer, die sich in einem Punkt allerdings regelmäßig in die Haare bekommen. Martin, 50, aus Frankfurt, ist Vater von 3 Kindern und arbeitet für eine Bank. Er fährt ein Familienauto und ist für ein Tempolimit.
Für die Sicherheit, glaube ich, ein Zugewinn. Behutsames Fahren reicht mir völlig aus.
Markus, 51, aus Bad Vilbel, hat einen Sohn und verdient mit dem Verkauf von Autos sein Geld. Er fährt einen stark motorisierten Wagen der Oberklasse. Markus ist gegen ein Tempolimit.
Die Gesellschaft muss sich fragen, ob sie absolute Sicherheit haben möchte oder ob man gewisse Freiheiten gewährt.
Die beiden Freunde sind gespannt. Was wird der Test ergeben? Markus wird so schnell es geht fahren. Martin maximal Tempo 130. Unsere Teststrecke für die beiden von Frankfurt am Main nach Alsfeld in Nordhessen. 97 Kilometer. Im Schnitt in einer knappen Stunde machbar. Vielleicht aber auch schneller. Los geht's, die Zeit läuft. Wie viel eher wird Markus, der Schnellfahrer, wohl am Ziel sein? Was meint Martin, der Langsamfahrer?
Also ich könnte mir vorstellen, dass er um die 10 Minuten schneller ist. Aber wegen 10 Minuten am Ende gefährlich noch andere, das möchte ich jetzt nicht unterstellen. Das ist ein sicherer Fahrer, keine Frage.
Und natürlich will Schnellfahrer Markus niemanden gefährden.
Logo, wenn man jetzt nicht unbedingt alleine irgendwo im Wald wohnt, geht es immer darum, auf die Sicherheit, die Bedürfnisse anderer Leute Rücksicht zu nehmen. Das ist doch völlig logisch, das ist bei allem so. Nur es tut mir immer ein bisschen weh, wenn man dann sagt, wir limitieren das jetzt für alle, weil einige nicht mit umgehen können.
Martin ist der Meinung, lieber langsam, aber dafür sicher. Für Markus aber ist Sicherheit keine Frage der Geschwindigkeit. Sein langsamer Freund ist für ihn da ein abschreckendes Beispiel.
Eine typische Martin-Situation, weil er mit 90 auf der mittleren Spur fährt. Da wurde er rechts von einem LKW überholt und ganz links von einem LKW überholt. Das heißt, er hat sich in eine Situation gebracht, dass er minutenlang zwischen zwei LKW auf der Autobahn, anstatt kurz Gas zu geben und dieser Situation aus dem Weg zu gehen. Und der bedauernswerte Mann ist ja tatsächlich der Meinung, er führe besonders sicher. Ich hatte Himmelangst in der Situation.
Martin bleibt gelassen und bei seinem gemächlichen Fahrstil. Auch wenn Autofahrer hinter ihm drängeln.
So, und jetzt sehe ich gerade eben hinten, bedrängt mich sogar ein Paketdienstleister. Das habe ich öfters mal so Situationen. Dass meine Reisegeschwindigkeit, die ja angemessen ist, ich halte mich an die Regeln, es geht mir gut dabei. Manchmal ist es unangenehm mit dem Drängeln. Also, mein Gott, Stinkefinger, alles steckt man weg. Mitunter gibt es ein richtig aggressives Drängeln und das, das muss man dann mit Ignoranz abstrafen.
Markus kann heute nicht so richtig durchstarten. Nach einer halben Stunde ist er aber trotzdem schon ein ganzes Stück voraus und hat bereits die Hälfte der Strecke zurückgelegt.
Ich bin eben mal kurz, wo alles frei war, kurz vor 200 gefahren. Ich finde es furchtbar, wenn ich mich nicht mit einem mir angenehmen oder dem maximal möglichen Tempo fortbewegen kann. Das geht mir als Fußgänger geht mir das so und als Autofahrer geht es mir auch so. Ich bin kein Mensch, der flanieren oder schlendern kann. Kann ich nicht.
Und wie ist das eigentlich bei Martin? Hat der nie über die Stränge geschlagen beim Tempo?
Also in jungen Jahren bin ich natürlich auch gerast, wie wahrscheinlich jeder irgendwann mal. Aber über die Jahre auch hinweg kommt der Erkenntniszugewinn, dass es nicht lohnt. Ich bin am Ende kaum schneller. Heute denke ich, ist das mein kleiner Beitrag, auch umwelttechnisch etwas zu leisten. Es geht mir besser dabei, ich bin entspannter und ich spare auch Sprit. Ich habe weniger Treibstoff und Gase, Abgase, die ich in die Luft blase. Spare also auch noch Geld.
Unser Verkehrspsychologe sagt ja, viele fahren schnell, um damit den angestauten Stress abzubauen. Für Schnellfahrer Markus aber entsteht Stress, wenn er gezwungen wird, langsam zu fahren, obwohl alles frei ist. Und wie hält das mit dem Klimaschutz?
Es ist immer furchtbar leicht, auf Dinge zu verzichten, auf die man nicht viel Wert legt. Bei mir ist es das Fliegen. Ich finde Fliegen furchtbar. Und für mich ist es pillepalle einfach zu sagen, ich fliege jetzt nicht mehr. Das fällt mir leicht. Und ich habe manchmal so ein bisschen das Gefühl, dass dann Menschen, die zum Beispiel nicht gerne Auto fahren oder auch nicht viel Auto fahren müssen, dann die Forderung erheben, wir limitieren das.
Ein Tempolimit in Deutschland würde nichts kosten, aber gleich 2 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr einsparen, sagen Experten. Und wie schnell ist Markus jetzt ohne Tempolimit an sein Ziel gekommen?
Um genau zu sein, 59 Minuten, 55 Sekunden, der helle Wahnsinn.
Und Martin lässt noch ein bisschen auf sich warten, doch dann biegt das Familienauto um die Ecke.
Schön, dass Sie es noch geschafft haben.
Ja, aber die Frage ist, wie weit liegen wir zeitlich auseinander?
Relativ exakt 10 Minuten.
400 Kilometer, relativ exakt, 97, irgendwas.
Yes.
10 Minuten.
Yes.
Fühle ich mich bestätigt.
Ja.
Wegen 10 Minuten. Also.
Für mich sind die 10 Minuten völlig irrelevant, aber...
Der Schrei nach Freiheit.
Der Schrei, einfach so mein Tempo fahren zu dürfen, wie ich das möchte. Ich gönne dir das Deine und wenn mir alle das Meine gönnen, bin ich glücklich.
10 Minuten auf 100 Kilometer. Gut, wenn man es addiert auf eine Strecke von, sagen wir mal, 600 Kilometer, dann kommt da schon eine Stunde zusammen. Ob das allerdings die Schnellfahrerei wert ist, bitte, das muss jeder für sich selber entscheiden. Mich interessiert jetzt etwas ganz anderes. Wie verändert sich mein Gefahrenpotenzial, wenn ich wesentlich schneller fahre? Das möchte ich auf dem ADAC-Trainingsgelände in Gründau erfahren. Ich bin deshalb verabredet mit Roger Dötenbier. Gemeinsam mit seinen Kollegen bereitet er Autofahrer auf kritische Situationen vor, damit sie ein realistisches Gefühl für die Physik bekommen, für Fliehkräfte, Geschwindigkeit und Reaktionszeiten.
Ich bin ja auch jemand, der ganz gern mal schnell fährt, wenn es sein muss, weil ich glaube, durch die Sicherheitstechnik der Autos war Schnellfahren noch nie so gefahrlos wie heute. Stimmt es?
Also natürlich sind Autos heute unglaublich sicher geworden, aber was wir nicht verändern können, ist die Physik. Die ist einfach da. Die war früher genauso wie heute und die wird morgen genauso sein wie heute. Aber lassen Sie uns das ja erfahren, dann probieren wir einfach mal aus.
Meine erste Aufgabe, eine Vollbremsung aus Tempo 30. Scheint mir machbar.
So, okay. Das heißt, wir haben hier so, weiß ich nicht, 5 Meter oder so.
Ja, wir hatten so ungefähr eine Fahrzeuglänge. Gell? Ja. Das ist so wirklich ein guter Bremsweg bei 30.
Eine Fahrzeuglänge Bremsweg bei 30. Geht ja. Jetzt soll ich um 20 Kilometer beschleunigen, das heißt mit Tempo 50 an derselben Stelle eine Vollbremsung hinlegen. Ergebnis? Die Geschwindigkeit nicht mal verdoppelt, der Bremsweg aber schon dreimal so lang.
Puh.
So, jetzt wollen wir 70 fahren.
70?
Das heißt, wir müssen auch ordentlich beschleunigen, dass wir da auch hinkommen. Jetzt! Wunderbar.
Das finde ich jetzt schon krass. Zwischen 50 und 70, obwohl ich nur 20 Stundenkilometer da erhöht habe, hat sich der Bremsweg verdoppelt.
Ja.
Das hätte ich jetzt nicht gedacht.
Und sie haben voll gebremst, sie standen voll drauf. Es ist nicht möglich, schneller zum Stehen zu kommen.
Bin beeindruckt. Bei 30 war mein Bremsweg etwa 4,5 Meter lang. Bei 70 ist er plötzlich 5-mal so lang, obwohl ich die Geschwindigkeit ja nur etwas mehr als verdoppelt habe. Das heißt, der Bremsweg wächst exponentiell. Mathe, Physik. Wer bitte denkt an sowas, wenn er mal Gas gibt?
Was glauben Sie, verführen eigentlich die modernen Autos dazu, dass wir Geschwindigkeit und Sicherheitsaspekte falsch einschätzen?
Ja, das glaube ich. Und zwar, die Fahrzeuge sind immer moderner geworden. Und die Fahrzeuge sind immer komfortabler geworden. Und der Fahrer ist immer mehr entkoppelt worden von dem Fahrzeug, von der Fahrmaschine. Das heißt, wir fahren heute über die Autobahn mit 200 oder noch schneller und haben, wenn wir das richtige Auto in uns haben, überhaupt kein Geschwindigkeitsgefühl. Wir hören den Wind nicht, wir spüren ihn nicht, wir kriegen keine Fahrbahnunebenheiten mit. Wir haben Sensoren, die selbst kleinste Lenkbewegungen ausgleichen, ohne dass wir was machen müssen. Das heißt, wir sind entkoppelt von der Physik. Aber wenn wir dann bremsen müssen, wenn wir anhalten müssen, dann holt uns diese Physik wieder ein.
Besonders deutlich wird mir das jetzt beim Regenbremsversuch mit Tempo 50. Jetzt ist die Fahrbahn nass. Ich soll an der genau selben Stelle bremsen wie vorhin. Und dort, wo ich bei trockener Strecke zum Stehen gekommen bin, steigt eine Wasserwand aus dem Boden auf. Ich gebe also Gas, Vollbremsung und rase nahezu ungebremst in die Wand rein. Durchschlage sie mit immer noch fast 50 km/h und komme erst weit hinter der Wand zum Stehen, dort, wo die Straße wieder trocken ist.
Hammer! Du denkst ja, du bremst gar nicht.
Also wir haben jetzt hier sicherlich den dreifachen Bremsweg.
Ja, das war das Gefühl, als wäre die Bremse kaputt.
Ja. Und glauben Sie mir, Sie haben hier Berufsfahrer, Außendienstmitarbeiter, die haben schon 2 Millionen Kilometer auf dem Buckel, die haben dieses Training schon 3-mal gemacht. Jedes Mal sagen sie, boah, ist unglaublich.
Bleibt für mich die Frage, was machen wir mit denen, die sich regelmäßig und gerne mit den Grenzen der Physik anlegen und dabei sich und andere in Gefahr bringen? Ich bin jetzt verabredet mit Ricky Lowak, einer, der schon immer gerne Gas gegeben hat und der einen Vorschlag gewissermaßen zur Güte im Gepäck hat. Bin sehr gespannt. Die Maschine, mit der er ankommt, hat über 200 PS und fährt locker 300. Ricky ist hauptberuflich übrigens Polizist.
Hi.
Hi, servus, grüß dich.
Jetzt sehe ich hier die Jacke abgeschürft. Ich nehme an, das war nicht am Küchenregal.
Nee, im Küchenregal laufe ich normalerweise nicht so vorbei. Ja. Mhm. Das sind tatsächlich Sturzschäden meinerseits. Ja.
Okay. Du bezeichnest dich ja selber als Speed-Junkie.
Als trockener Speed-Junkie.
Trockener Speed-Junkie.
Da ist man nie raus. Der Reiz der Geschwindigkeit ist immer noch da. Aber wie gesagt, ich weiß, wo ich es machen kann. Ich kann mich austoben auf anderen Wegen. Von daher ist die Notwendigkeit nicht mehr so groß. Ja. Und sagen wir mal, viel Negativerfahrung hat dazu beigetragen, dass ich mich doch jetzt mit anderen Sachen auch beschäftigen kann.
Jetzt gibt es ja viele Menschen, die sagen, okay, Motorradfahren ist eine tolle Sache, aber muss das so brutal sein, also so geheizt? Also wir waren ja am Anfang der Sendung im Taunus, wo die Anwohner sagen, sie ertragen das nicht, dass sie den ganzen Tag rauf und runter fahren mit total überhöhter Geschwindigkeit, die Kurven schneiden, die haben echt Angst, die da leben. Du hast, glaube ich, ein Projekt ins Leben gerufen, wo du sagst, das könnte die Lösung sein für diese Jungs.
Ja, du oder Mädels. Wir von der Rennleitung 110, wir haben uns eigentlich die Unfallverhütung verschrieben. Und deswegen haben wir das Motto anständig fahren. Das bedeutet zum einen, sagen wir, so verantwortungsvoll zu sein, dass man auch immer wieder ankommt, wenn man schon unterwegs ist. Und zum anderen, dass man, sagen wir mal, niemandem mehr auf den Keks geht, wie es tatsächlich sein muss.
Ja, anständig fahren, das hört sich so, ja, so anständig an. Wer hält denn sich von den Jungs daran? Die haben nicht so den Eindruck, dass das eine Szene ist, die sich angesprochen fühlt, wenn man ihnen sagt, fahr bitte anständig. Was schlägst du denen vor als Alternative zum Taunus, zum Odenwald oder wo auch immer sie extrem rumbrettern?
Es bringt nichts, einem Fahrer von einem schnellen Motorrad zu sagen, hey, du musst langsam fahren. Ja, das will er nicht, sonst hätte er sich ein langsames Fahrzeug gekauft. Also er will schnell fahren, er will dynamisch fahren. Und dann sagen wir eben gerade die Leute, die es übertreiben auf der Straße, hey, komm, es hat keinen Wert so, das geht nicht lang gut. Kommen auf die Rennstrecke. Wir sind regelmäßig auf der Rennstrecke. Wir machen Trainings mit etablierten Anbietern. Schau dir es mal an. Und die meisten, die diese Erfahrung dann gemacht haben, die sind deutlich entspannter auf der Straße.
Aber Rennstrecke, da muss ich erst hinfahren. Dann kostet das Geld. Also ein kleiner Teil mag das machen. Aber ich glaube nicht, dass man das Gros der Taunus, Odenwald oder was wie Heizer da auf die Rennstrecke kriegt.
Man kriegt nicht jeden auf dem Weg. Ja. Aber viele sehen es dann trotzdem ein, nehmen sich auf der Straße zurück, leider oftmals auch durch schlimme Erfahrungen, die sie gemacht haben im Freundeskreis oder selbst persönlich. Und wiederum für andere, die das halt, sag ich mal, als Ausweg, als Alternative nicht begreifen wollen, für die braucht man eine qualifizierte und eine konsequente Verkehrsüberwachung, die dann die Leute aus dem Verkehr zieht.
Wie geil ist Rasen? Das war meine Frage heute. Und ganz offensichtlich lieben viele die Geschwindigkeit, weil sie uns in eine Art Rausch versetzen kann. Die Physik aber bleibt eine nüchterne Tatsache, die dann vielen zum Verhängnis wird. Insofern schadet es nichts, mit dem Motor auch das Hirn einzuschalten. Das war Engel fragt, heute zur Frage, wie geil ist Rasen? Diese Sendung können Sie auch hören unter hrinforadio.de oder in der ARD Audiothek App. Und die Fernsehsendung zum Thema können Sie sich auch noch anschauen in der ARD Mediathek.